In dieser Folge spreche ich mit Kai Thornagel von Essity. Essity ist ein weltweiter Konzern, der Marken wie Tempo, Zewa, Danke und viele weitere Hygieneartikel entwickelt hat und entsprechend jetzt vertreibt. Und Kai verantwortet bei Essity den Bereich Ventures. Das bedeutet, er kümmert sich um die Startups, die in diesem Essity-Konzern geboren werden. Es geht also um Ideen. Wie findet man Ideen? Wie bekommt man erstes Feedback? Wie validiert man die? Es geht aber auch darum, wie man solche Ideen dann marktreif bekommt und letztendlich auch zu einem Geschäft entwickelt. Und wir gehen inhaltlich darauf ein, was sind überhaupt die Themen, die Essity da beschäftigt oder die Kai beschäftigen. Und wir sprechen über Tabuthemen wie Inkontinenz, aber auch über Frauengesundheit, Menstruation. Also wirklich Themen, die relevant sind für die Gesellschaft, an denen er da arbeitet. Er ist ein absoluter Experte im Bereich Startups, hat da wirklich viele Insights zu erzählen. Wir sprechen natürlich auch über seinen Werdegang. Ich würde sagen, hört einfach selbst rein. Let's go.
Ein Konzern ist am Ende das Ziel, ein validiertes Geschäftsmodell effizienter und effektiver zu machen. Also alles, was ein Konzern macht, ist natürlich
optimieren.
Optimieren, ja. Am Ende die Marge zu optimieren, ne, entsprechend dann. Und das ist auch alles darauf ausgerichtet. Wenn man jetzt an die Arbeit denkt, die wir machen, also schräg ein Startup machen würde, ist erstmal ein Geschäftsmodell zu finden. Ja, und da geht es nicht um Optimieren, sondern geht es darum, praktisch Risiken einzugehen. Ne? Entsprechend, genau wie du sagst, auch bereit zu sein, einige Sachen vor die Wand zu setzen. Aber daraus ist den Weg zu lernen, wann etwas Potenzial hat oder nicht. Und diese beiden Herangehensweisen können durchaus konfliktionär und gegensätzlich sein. Ne? So, also das eine ist, Risiko willkommen, das andere ist risikoavers. Ne? Ja, keine Risiken eingehen, Effizienz, Effizienz. Und das moderieren wir und mein Team auch im Unternehmen, zu sagen, hey, wir haben hier einen kleinen Bereich, ja, der hat die Erlaubnis eben genau das zu machen, also Risiken einzugehen, auszuprobieren, um dann wie so ein Trüffelschwein eben nach den Trüffeln zu suchen, die wir dann am Ende dann ausbuddeln wollen.
Willkommen bei Normal Gets You Nowhere mit Melvin Lamberti, dem Gründer von Borm Originals.
Wir sind zurück bei Normal Gets You Nowhere und heute sitze ich hier in Bremen mit Kai Thornagel. Hallo Kai.
Moin Moin, hi Melvin.
Warum sitzen wir zusammen? Wir haben uns 2019 kennengelernt auf einem Startup-Event. Vielleicht erinnerst du dich. Wir haben da beim Moin Startup Camp, schöne Grüße an den André, der hat das Ganze bis heute weitergeführt, ja. Vor kurzem in der Schweiz das wieder veranstaltet. Und wir waren auf dem Event, ich durfte da ein bisschen was über Born Originals erzählen. Und wir hatten an unserem Stand so Nike-Sneakers mit so einer gesprenkelten Sohle und einem Oreo-Branding auf der Seite. Also rechtlich höchst fragwürdig. Und du warst für Oreo unterwegs und hast mich danach angesprochen und gesagt, ey, lass uns mal was zusammen machen. Fand ich ein ziemlich cooler Move.
Genau, nee, so war es. Absolut. Ich war natürlich gleich getriggert von der gesprenkelten Sohle und dem Oreo-Look. Und zu der Zeit war ich ja noch, wie du dich erinnerst, bei Mondelez im E-Commerce und ja, Entwicklungsbereich und fand das super spannend, was du machst. Auch gerade so eine Marke wie Oreo, die echt stark aufgeladen ist, so in den Fashion-Bereich zu ziehen.
Ja, und dann hast du quasi initiiert, dass wir das Ganze auch auf offiziellem Wege machen.
Ja.
Weil vorher haben wir die ja bei uns, wir haben die mal verkauft, allerdings ohne Oreo-Logo, muss man sagen. Ja, und dann wurde daraus ja, weiß nicht, ihr hattet ja so eine kleine Deutschland-Tour mit so ein paar Standorten, ein offizieller Oreo Born Original Sneaker. Influencer-Kollaboration, also da hast du dann ganz gut gezeigt, was man, sag ich mal, mit so einer großen Marke alles mit einem neuen Produkt machen kann.
Ja, nee, ich weiß es doch. Das war auch vor allen Dingen richtig cool, weil ich habe damals ja, wie ich gerade erwähnte, im E-Commerce-Bereich gearbeitet und habe dann aus dem Bereich auch mal geguckt, wie man eben jetzt auch so eine Marke wie Oreo eben monetarisieren kann. Ne? Und für uns war das eben dann einfach spannend zu gucken, ob man über deine Produkte entsprechend, dein Angebot eben einfach in der Marke wie Oreo und Fashion-Bereich ziehen kann. Ne? Und das Starke war, du hast ja dich mit Born Originals immer im Bereich Personalisierung, Sneaker-Personal aufgestellt. Und das war natürlich für uns eine super Möglichkeit, aber im E-Commerce-Shop, was du jetzt dann mit uns gemacht hast, so ein Oreo-Sneaker-Personalisierungs-Shop aufzubauen, wo wir dann eben Kunden die Möglichkeit gaben,
mit ihrem Konfigurator. Eigenen,
ja, das war schon richtig, richtig cool, genau, dann zu sagen, welche Farbe will ich, wie soll der Grundlook sein, ne? Und dann die eigenen personalisierten Oreo/Born Original Sneaker zu kaufen. Und das war ja aus zweierlei Hinsicht für uns spannend, mal rauszufinden, ob da ein potenzieller Markt ist, im Sinne von Brand Merchandise. Und zum anderen aber auch ein toller Effekt für die Marke selber, weil die Zielgruppe von Oreo ist tendenziell jünger. Und da hast du natürlich mal mit echt einen richtig starken Zielgruppenüberschnitt gehabt, die wir auch gemeinsam dann eben bedienen konnten.
Ja, und du hast ja damals schon gefühlt dann recht viel für den Austausch gesorgt zwischen Konzern, Mondelez und Startups.
Ja.
Ich erinnere mich, danach durften wir noch bei so einem Startup-Tag von Mondelez dabei sein, wo beispielsweise auch Reishunger war und andere Gründerinnen und Gründer. Und das bringt mich eigentlich dazu, zu sagen, wo du jetzt bist. Du bist ja jetzt bei Essity mittlerweile, bei Essity Ventures und bist da Director und auch Managing Director bei Essity Ventures Launchpad, richtig?
Genau, ich bin da, nach meiner Zeit bei Mondelez, wo wir gemeinsam so ein Oreo gemacht haben, dann zu Essity gewechselt. Also Mondelez, meistens der Name sagt dann nicht vielleicht allen was, aber so Marken wie Milka, Toblerone, Oreo, übrigens dahinter, also Süßwarenmarken. Und da habe ich den Bereich E-Commerce geführt, aber auch Business Model Innovation, also Venturing, zu gucken, wo neue Geschäftsmodelle sind. Unter anderem war gerade, was ich da erwähnt habe, was wir gemacht haben, schon auch ein Blick in neue Geschäftsmodelle rein über unsere Marken, wie im Bereich Fashion. Und dann habe ich vor 4,5 Jahren bin ich zu Essity gewechselt. Essity ist ein Unternehmen im Hygienebereich.
Aber ich würde sagen, es ist 1:1 wie Mondelez.
Essity
sagt einem erstmal nicht viel, genau, und dann kommen auf einmal die Marken.
Ja. Ja, genau. Also wenn ich jetzt wieder Ceva, Tempo erwähne, entsprechend, ne, danke. Das sind dann so Marken, die hat vielleicht eine andere von euch da draußen auch im Haushalt. Also alles, was so Toilettenpapier ist, was Taschentücher sind, Haushaltsrollen in Deutschland, aber auch internationales Geschäft. Wir machen auch sehr viel im Bereich Darmhygiene, also Darmbinden ist bei uns ein großes Geschäft, aber auch Windeln, Nordics. Das ist so die Welt, die Essity bedient mit sehr starken Marken. Und da bin ich jetzt in dem Bereich, da ist Essity Ventures, genau wie du gesagt hast. Und da ist dann meine Rolle jetzt noch mehr im Bereich Corporate Venture Building. Das heißt, zu schauen, welche Kundengruppen wir haben, die schon unsere Produkte kaufen, aber welche Nöte und Sorgen die Kunden auch haben. Also das heißt, wo sind noch ungelöste Probleme, wo wir unseren Kunden helfen können, dort das Leben besser zu gestalten, einfacher zu gestalten, aber gleichzeitig auch für Essity neue Monetarisierungsmöglichkeiten, Wege bestehen. Und das versuche ich so mit meinem Team rauszufinden und dann zu bedienen. Und zu deinem Thema Managing Director hört sich sehr hochgetragen an. Also eigentlich ist Essity bei Essity Ventures, aber wir haben eine Launchpad-Entity, das ist das, was du meintest, wo wir neue Geschäftsmodelle reinkippen, um so eine Art, ich sag mal, Safe Harbor zu haben, so eine Sandbox, wo wir dann eben Geschäftsmodelle austesten können. Und genau da bin ich der Managing Director einfach, weil irgendeiner muss der persönlich haftende Gesellschafter dann immer sein, dann habe ich dann gemacht.
Der dann darüber entscheidet, welche Ideen auch wahrscheinlich ein bisschen fortgeführt werden, oder?
Genau, ja. Also wir haben da einen ganz spannenden Prozess. Also im Grunde erstmal vorweg, wir sind kein Startup, ne? Entsprechend das, und wir können auch nur bedingt eben handeln wie ein Startup, weil wir versuchen eben einfach in Essity Ventures uns so die Art, wie ein Startup denkt und handelt, ein bisschen einzuverleiben. Das heißt, wir arbeiten mit den gleichen Methodiken, der gleichen Denkensweise. Und um einfach schnell agil zu handeln, um Konsumentenwünsche zu identifizieren, um sie zu testen und dann auch in die Skalierung zu führen. Und das sind so Wege, wo wir beispielsweise Design Thinking ganz viel nutzen, um einfach auf die Spur der Probleme der Konsumenten zu gehen, viele User-Interviews machen, recht schnell in so ein Prototyping gehen, Piloten, Proof of Concepts machen, draußen Markt pilotieren und validieren, um da überhaupt Potenzial in einem Geschäftsmodell ist. Und das dann immer weiter, umso mehr Beweise wir sammeln, dass da was dahinter steckt, dann mal weiter eine Skalierung zu führen, bis es am Ende dann in so eine Sandbox-Entity gekippt wird, um wirklich in eine Skalierung zu gehen.
Mhm.
Und genau, das ist so ein bisschen, wie wir versuchen, ein bisschen wie als Startup im Korb zu agieren.
Okay. Hast du ein konkretes Beispiel, was du irgendwie nennen kannst oder darfst, woran ihr da arbeitet?
Ja.
Um vielleicht auch mal aufzuzeigen, wie um die Ecke gedacht, nischig das geht, ne? Weil ich sag mal, man denkt jetzt an Küchenrollen und sowas.
Ja, ja.
Und du bist ja auch sehr stark im Tech-Bereich unterwegs.
Genau, also das gebe ich gerne ein Beispiel. Also eine Kategorie, die wir auch bedienen, ist das Thema Inkontinenz. Das ist ein Thema, über
Tabuthema.
Genau, über die wenigsten offiziell gerne sprechen, wenn sie es haben, aber laut Statistik wird es uns alle irgendwann mal ereilen. Also Frauen beispielsweise, wenn sie Kinder gebären, also dann ist die Beckenbogenmuskulatur sehr schwach, also dann leiden Frauen unter Inkontinenz, aber auch mit dem zunehmenden Alter wird es auch immer schwächer. Aber genau, ein Thema, wo wir ungern öffentlich drüber reden würden. Ne? Aber wir haben beispielsweise bei Essity auch eine Marke, die heißt Tena, wo wir Inkontinenzunterlagen, Einlagen eben produzieren. Und da haben wir uns in dem Bereich Inkontinenz einfach mal angeschaut, was so Probleme Menschen mit Inkontinenz haben. Und eins ist ganz klar, wo wir schon helfen, einfach Urin aufzufangen. Ne? Also so banal, wie man das sagen kann, wo diese Einlagen helfen. Aber wenn du mal mit Menschen sprichst, die Inkontinenz haben, sagen wir dir, dass sie viel fundamentalere Probleme haben. Weil wenn du beispielsweise immer nie weißt, wann du auf Toilette gehen musst, dann wird es unheimlich schwierig für dich, den Tag zu planen. Du weißt nicht, wenn ich rausgehe, einkaufen gehe, wo ist die nächste Toilette, ja? Oder auch dieses Gefühl, wenn ich mich mal einnässe. Das sind Dinge, die Situationen, die Leuten Angst machen, Menschen Angst machen. Oder zu wissen, wo kommen die Symptome eigentlich her? Wird es schlimmer? Was kann ich dagegen tun? Wie kann ich mein Verhalten, meine Ernährung ändern, um das positiv zu beeinflussen? Und das sind so Dinge, die finden wir raus, indem wir unheimlich viel mit Menschen reden. Also einfach, dass man sagt immer so Consumer Centricity, aber wir wollen es wirklich leben oder leben es, um einfach ganz nah zu sein, am Konsumenten zu fragen, was sind deine Herausforderungen, die du hast mit Inkontinenz? Und wenn man diese Probleme mal nimmt, eben rund um das eigentliche Produkt, was wir produzieren, da kristallisieren sich so Dinge raus, die ich eben genannt habe. Und da fragen wir uns, wie können wir da Lösungen bieten, abseits der Kernprodukte, die den Menschen helfen. Und eine Idee, die daraus geboren ist, die wir auch gerade im Testing haben, ist, Menschen eine Plattform zu bieten, wo sie draufgehen können, um einfach Wissen rund um das Thema Inkontinenz zu erfahren. Auf eine Art und Weise, wo sie wissen, das ist scientifically backed, also wissenschaftlich belegt. Auf der anderen Seite aber auch, wo sie auch Hilfe zur Selbsthilfe bekommen, Tipps, wo sie vielleicht auch ein Bladder Diary heißt, das ein Blasentagebuch haben, wo sie ihren Kontinenz tracken können und dann wiederum Empfehlungen bekommen, was sie tun können aufgrund ihres
Verhaltens
auf ihr, was sie vielleicht viel Kaffee trinken, Alkohol und so, um einfach zu verbessern. Und das sind ganz rudimentäre Sachen, wo man meint, ey, das müsste eigentlich schon geben, aber wo man einfach auch sagen, ja, vielleicht können wir das noch besser machen und den Menschen einfach so ein Companion an die Seite zu geben. Immer mit dem Ziel, den Menschen zu helfen, aber auch fürs Unternehmen mögliche neue Monetarisierungsstreams aufzumachen, also auch am Ende dort ein paar Euro zu verlangen.
Und wie muss ich mir das vorstellen, wenn du sagst, wir sprechen mit ganz vielen Leuten, wahrscheinlich nicht hier in der Marktstraße nach dem Motto, hey, lassen Sie uns mal über Inkontinenz sprechen.
Da würde wahrscheinlich sich jeder wegdrehen und abhauen und wie können Sie denn denken, dass ich Inkontinenz habe? Nee, das ist dafür, wie du schon sagst, das Thema noch zu tabuisiert, was eigentlich sehr schade ist, aber was auch ein Thema ist, was sicherlich in der Gesellschaft noch einiges an Arbeit bedarf, dass solche Themen auch wirklich, sag mal, öffentlicher diskutiert werden, im öffentlichen Raum. Aber wir machen das auf ganz unterschiedlichen Wege. Das sind gute klassische Interviews, ne? Also wir rekrutieren da Konsumenten eben entsprechend, die solche Probleme haben und interviewen sie in Online-Interviews, machen eine Synthese aus den ganzen Findings, überlegen dann, was sind so Cluster von Problemen, die sie haben. Wo sind auch Probleme zu bewerten? Also das heißt, es gibt verschiedene Ebenen von Problemen. Es gibt Probleme, die vielleicht täglich sind, aber klein. Ja? Nennen die Mosquito-Bite-Problems. Also wenn du Mosquito-Bite hast, dann ist es ärgerlich, ja, aber du sagst, okay, damit komme ich klar, nach 2, 3 Tagen ist es weg. Ne? Und da gibt es so Shark-Bite-Problems, das sind Probleme, die selten passieren, aber wenn sie passieren, sind sie sehr heftig. Zum Leid der Person, die sie haben. Aber auch wenn sie nur einmal im Leben passieren, da sind sie auch vielleicht für uns problematisch, auch ein Geschäftsmodell drauf zu entwickeln. Ne? Und da versuchen wir, den richtigen Level zu finden zwischen Problemen, die häufig sind, die schon urgent sind, also dringlich für die Konsumenten, wo sie am Ende sagen, ich suche eine Lösung, aber dafür wäre ich auch bereit, natürlich was auf den Tisch zu legen.
Ja.
So, und das machen wir durch so Consumer-Interviews. Und wenn wir dann ein klares Bild haben, wo sich so Probleme rauskristallisieren, dann entwickeln die Konzepte. Die validieren wir über ganz einfache Testszenarien. Da gibt es verschiedene so Lean Experiments, die man machen kann, ohne viel Geld reinzublasen. Und dann sammeln wir einfach Evidenzien, um zu gucken entsprechend, ob das bei den Kunden wirklich ein Problem ist, was mit der jeweiligen Lösung auch entsprechend dann behoben werden kann. Und wenn sich das rauskristallisiert, dann launchen wir irgendwann ein kleines Business, ganz lean, ganz simpel, um dann eben wirklich sowas in den Markt zu führen und dann auch weiterhin über Iterationen zu gucken, was ist das der optimale, wir sagen immer so, Problem-Solution-Fit oder Product-Market-Fit, wirklich zu gucken, ob das alles zusammenpasst und am Ende auch ein skalierbares und ein profitables Geschäftsmodell dahinter steht.
Ja, und bis zu welchem Punkt ist das dann noch bei euch quasi in der Launchpad-Entity und wann sagt man, okay, jetzt ist es irgendwie soweit, dass wir das zum Mutterkonzern rüberschieben? Beziehungsweise, wie kannst du den Erfolg von eurem Tun messen?
Also das ist immer so über diesen, wie so ein Innovationsfunnel, den wir haben. Am Anfang, wenn es um Probleme geht, dann sind es weniger jetzt quantifizierbare, metrische KPIs, die wir uns da setzen, sondern eher eben das Gefühl eben auf diesem Thema, wie stark ist ein Problem, wie dringlich es ist. Das ist doch sehr qualitativ. Wenn man dann reingeht in die erste Validierungsphase, um das Problem und die Lösung in Verhältnis zu setzen, dann geht es um Metriken, die oft dann solchen klassischen E-Commerce-Funnel-Metrics entsprechen. Also wie kann ich Leute über vielleicht eine Ad auf eine Seite ziehen, wo ich so ein Problem adressiere, aber eine Lösung biete, die es vielleicht noch gar nicht gibt. Da kann ich eben dann einfach schätzen, kommen viele Leute auf diese Website, weil sie eben da eine Lösung für ein bestehendes Problem erhoffen. Mhm. Und da wird es immer quantifizierter. Und irgendwann geht es eben in diese Launchpad-Entity, an einem späteren Zeitpunkt, wo wir dann ganz klar an betriebswirtschaftlichen Zielgrößen, an P&L entsprechend messen, ob wir dort profitables Geschäftsmodell etablieren können.
Also P&L quasi Gewinn, Verlust.
Ganz genau, so wirklich dann, wie einfach ein Business generell geführt wird, ein Geschäft und genau anhand solcher Metriken. Ne? Und ob es auch eine skalierbar ist, ob Markt für da ist, ob man auch eine breite Käuferschaft erreichen kann. Und wenn das dann irgendwann validiert ist und man wirklich sagt, ja, es ist ein etabliertes Geschäftsmodell, was auch in einer breiten Zielgruppe gefällt und die annehmen, dann stellt sich genau zu deinem Punkt die Frage, ist es etwas, was im finalen Geschäftsmodell Synergien mit Assety als solches hat, also das heißt, dass wir Capabilities und sag mal, Fähigkeiten am Unternehmen, wo man sagt, hey, lass uns das überführen ins Kerngeschäft, weil da sind viele schlaue Leute, die es weiterführen können. Oder sagen wir am Ende, es ist zu anders als das, was Assety im Kern macht, um es dann vielleicht auch weiterhin selbstständig, eigenständig als Geschäftsmodell weiterzuführen. Aber diese Frage stellt sich erst ziemlich am Ende, wenn man weiß, man hat was gefunden, was wirklich skalierbar ist. Dann gucken wir, wie es dann weiter in die Skalierung geführt werden kann.
Ja, und also ich meine, du kommst aus diesem ganzen Startup-Kosmos und das ist irgendwie so dein tägliches Tun. Deswegen brauche ich dir ja nicht sagen, dass man ja irgendwie davon redet, dass nur eine von x Ideen am Ende zündet. 10, 20, ich weiß gar nicht, was da so der Wert ist. Und siehst du da, arbeitet ihr dann immer an so vielen Ideen gleichzeitig oder besteht nicht auch das Risiko, dass du sagst, okay, wir doktoren jetzt quasi an ein, zwei Ideen rum oder auch drei oder vier oder fünf und merken dann irgendwie nach einer gewissen Zeit, das funktioniert alles nicht so, wie wir dachten. Mhm. Das ist doch auch irgendwo wahrscheinlich ein Risiko in diesem Konzernkontext, oder nicht?
Absolut. Ja, absolut. Also, und das ist wiederum, wie auch vielleicht, wie wir denken und handeln, ein bisschen anders ist, als es vielleicht ein klassisches Corporate-Konzern tut. Also erstmal, als wir angefangen haben mit Assety Ventures, haben wir erstmal natürlich unsere Stakeholder aufgeklärt, wie wir arbeiten. Und das genau wie du sagst, dass es eher ein Portfolioansatz ist, dass wir sagen, egal was wir vorantreiben, es ist nicht mit Sicherheit gesagt, dass es funktioniert, weil erst der Weg das Ziel ist. Also wir lernen über den Weg, was bei Konsumenten ankommt, ob es ein profitables Geschäftsmodell ist, ob es skalierbar ist. Und da auf diesem Weg sondieren wir schon viele Sachen aus. Wir testen sie, wir ändern sie, iterieren sie, aber am Ende bleibt viel auf der Strecke. Aber das Wichtige ist, dass eben das, was auf der Strecke bleibt, frühestmöglich herausgefunden wird, dass es kein Potenzial birgt, weil je früher das ist, umso weniger Geld haben wir auch darin, sagen wir mal, verbrannt.
Ja.
Also, und da arbeiten wir eben, das meine ich eben so ein bisschen mit so Lean, wie als ein Startup tut, mit wenig Mitteln viel Learnings zu erzielen, um frühestmöglich zu entscheiden, wie geht's mit dem Thema weiter. Und das andere Thema ist, du hast es angesprochen, Portfolio. Das ist am Ende genauso wie so ein Venture Capitalist arbeitet. Die sagen auch, wir haben ein Portfolio, vielleicht 100 Startups. Wir wissen, dass am Ende aus den 100 Startups vielleicht 60-70% am Ende es leider nicht überleben werden. Dann gibt es dann 20-30, die am Ende dann entsprechend dann doch überleben und irgendwie Return of Investment haben. Es gibt dann einen kleinen Teil von denen, das sind so die sogenannten Unicorns, die am Ende dann praktisch dann wirklich durch die Decke schießen. Und diese Unicorns sind am Ende die praktisch in dem Return, den VC hat, am Ende für alle, die auf der Strecke geblieben sind, praktisch den Payback haben. Ne? Also einer deckt dann die Kosten für oder zwei für alle. Und deswegen ist es bei uns auch so, dass wir verschiedene Venture Tracks haben, wo wir eine Art Portfolio haben, sicherlich keine Hunderte, aber Dutzend. Mhm. Und dann schauen, dass wir da am Ende ein, zwei rauskriegen, wo wir sagen, die sind skalierbar und die bieten uns am Ende den ROI über alles, was wir machen.
Und das Spannende natürlich, dass ihr es selber macht und quasi nicht nur Anteile irgendwie an Unternehmen habt und drauf schaut, sondern es selber auch in der Hand habt.
Ja.
Ist natürlich auch die Herausforderung irgendwo.
Absolut. Das ist immer genau die Herausforderung. Also zu sagen, also selber machen, ein Ownership zu haben, ist schon mal gut. Also das auch gerade im Unternehmen, weil wir merken auch, dass das natürlich für uns leichter ist. Wir haben auch unsere Investmentgremien, ja, hinzugehen und wie es ein Startup machen würde. Ja, auch Funding Rounds, also wo wir Kapital einsammeln, um die nächste Runde zu finanzieren. Natürlich ist es gut, die Stakeholder nah am Tisch zu haben und die an die Agenda glauben und dann entsprechend auch Mittel freizusetzen. Das finde ich Startup natürlich wesentlich schwieriger, die erstmal Fremde davon überzeugen muss. Aber die Gefahr, die natürlich bei sowas einmal liegt, ist einfach, dass man auch in Corporate-Prozesse reingezogen wird. Ne? Also weil Corporate-Prozesse arbeiten anders als ein Startup. Da gibt es auch so Analogien zu sagen, ein Corporate ist am Ende oder ein Konzern ist am Ende das Ziel, ein validiertes Geschäftsmodell effizienter und effektiver zu machen. Also alles, was ein Konzern macht, ist, natürlich
optimieren,
ja, am Ende die, also und die Marge zu optimieren, ne, entsprechend dann, und das ist auch alles darauf ausgerichtet. Wenn man jetzt an die Arbeit denkt, die wir machen, also Schrägstrich ein Startup machen würde, ist erstmal ein Geschäftsmodell zu finden. Ja, und da geht es nicht um Optimieren, sondern geht es darum, praktisch Risiken einzugehen. Ne? Entsprechend, genau wie du sagst, auch bereit zu sein, einige Sachen vor die Wand zu setzen. Aber daraus ist der Weg zu lernen, wann etwas Potenzial hat oder nicht. Und diese beiden Herangehensweisen können durchaus konfliktionär und gegensätzlich sein. Ne? So, also das eine ist Risiko willkommen, das andere ist Risikoavers. Ne? Ja, keine Risiken eingehen, Effizienz. Und das moderieren wir und mein Team auch im Unternehmen, zu sagen, hey, wir haben hier ein kleinen Bereich, ja, der hat die Erlaubnis eben genau das zu machen, also Risiken einzugehen, auszuprobieren, um dann wie so ein Trüffelschwein eben nach den Trüffeln zu suchen, die wir dann am Ende dann ausbuddeln wollen.
Ja, also du bist, aber ich höre raus, du bist eigentlich eher auf der Startup-Seite als auf der Corporate-Seite. Also klar, du bist im Corporate beschäftigt,
ja,
auch schon länger, bist aber Startup-Enthusiast, oder?
Absolut. Also es hat bei mir so angefangen, ich sage, wenn mich jemand fragt, ich habe so zwei Herzen in meiner Brust, die da schlagen. Ich bin selber so ein Konzerngewächs. Ja. Ich habe angefangen, in Konzernen zu arbeiten, da auch viele Rollen.
Das wäre tatsächlich meine nächste Frage, um mal so ein bisschen aufzurollen. Wie bist du überhaupt dahin gekommen?
Ja.
Kannst du gerne gleich mal ausführen, wie überhaupt dein Werdegang war?
Gerne.
Weil das ist, sorry, dass ich dich jetzt so lange unterbreche, aber das ist so Teil des Podcasts natürlich, zu sagen, okay, das hier ist Kai, cooler Typ, macht coole Sachen in einem großen Konzern, arbeitet mit Startups oder im Startup. Wie ist er da hingekommen? Also wirklich auch hin, okay, was ist dein Background akademisch vielleicht?
Ja.
Na?
Genau, also da war es in der Tat so, dass ich angefangen habe nach dem Studium und dann angefangen bei einem Konzern zu arbeiten. Eben entsprechend habe da auch so viel gelernt und bin dann über meinen Karriereweg im Konzern auch verschiedene Abteilungen gekommen. Und unter anderem habe ich mich so mit den Entscheidungsprozessen im Konzernleben vertraut gemacht und habe dann auch gemerkt, was die positiven Seiten, auch die negativen Seiten sind, ne? So wie es immer so ist. Und irgendwann war ich in der Innovationsrolle und habe dann selber Innovationen gemacht im Konzern selber, also eher so die Innovation, die im Kern ist. Und habe dann aber gemerkt, also beim Konsumgüterunternehmen, dass Konsumgüterunternehmen, also die Produkte, die wir im Supermarkt finden, also, sag mal, gerade mal vielleicht 80-90% der Produkte, die da im Markt in einem Jahr auftauchen, nach dem nächsten Jahr wieder raus sind. Also sie überleben gerade mal 10%, kann man sagen, ja. Da gibt es Studien von Nielsen und sowas, die das besagen. So, und da habe ich mich gefragt, wenn wir jetzt immer das große Rad drehen, ne, und jedes Jahr dann irgendwie in die Produkte auf den Markt bringen entsprechend und dann 9 von 10 wieder raus sind, läuft da was falsch, ja, entsprechend, oder?
Also selbst von den Großen?
Ja, wirklich. Also das ist so, da gibt es Studien, wie gesagt, Nielsen, Marktforschungsinstitut, ja, die haben das analysiert und die sind alle wieder raus. Und da fragt man sich dann nach der Effizienz und nach der Qualität der Innovation, weil so Corporates, Konzern steckt natürlich viel Man-Woman-Power rein, Geld, um dann diese Innovationszyklen entsprechend dann aufzubauen, die teilweise auch in einem selbst- und Konsumgüterunternehmen über 1,5-2 Jahre gehen. Und wenn das am Ende alles für die Katze ist, ne, dann ist es natürlich sehr schade, weil du am Ende keinen Return auf die Investments hast. Und da habe ich mich so gefragt, ob es da andere Wege gibt, entsprechend das vielleicht zu optimieren. Und das hat mich so ein bisschen den Blick nach außen schweifen lassen, aus dem Konzern heraus, aus dem Corporate-Leben heraus. Und da bin ich so mit dem Blick bei Startups hängen geblieben. So, und dann gesagt, wie machen die das eigentlich? Ne? So, wenn jemand ein Startup gründet, du hast ja selber gemacht, Melvin, damals, dann ist es oft so, dass man erstmal bei Null beginnt, aber irgendwo in der Zeit der Funke sowas wie ein Problem ist, was du erkennst. Ja? Entweder an dir selber, weil du als Gründer sagst, ey, das ist ein Problem, was gelöst werden muss. Ja? Oder ein Problem, was ich anderen sehe. Und dann bist du sehr nah dran an deinem eigenen Problem als Gründer oder an den Problemen der anderen. Und dann fängst du an, dir zu überlegen, aus dem Problem heraus, was müsste es eigentlich für eine Lösung geben? Und dann fängst du an, das zu entwickeln, auch als Gründer zu iterieren, auch wieder zu ändern, sodass du auf dem optimalen Pfad kommst. Und das hat mich fasziniert, weil das, wie gesagt, abseits dieser ganzen Methodiken war, die normal so Corporates benutzt haben. Und klar, wir haben eben darüber gesprochen, dass auch viele Startups am Ende entsprechend es nicht überleben. Aber diese Methodiken entsprechend da sehr viel drinsteckt, weil die sehr viel konsumentenzentrisierter sind, weil sie fokussierter auf die Wünsche der Konsumenten sind und weil auch dieses dauernde Lernen und Optimieren etwas ist, was Corporates wenig machen, ja, in dem Sinne. Dann habe ich angefangen, das selber, ja, für mich zu begreifen, anzuwenden, und es hat dann immer mehr Raum eingenommen, dass ich mit Startups gesprochen habe, von ihnen gelernt habe, mich auch in diesen Ökosystemen immer mehr rumgetrieben habe und konnte dann so in meinen alten Innovationsrollen dieses Gedankengut und diese Methoden ins Corporate bringen. Das hat immer mehr Raum eingenommen, so, was mich dann über die Jahre immer mehr zu der Position geführt habe, in der ich jetzt bin. Insofern diese zwei Herzen in der Brust. Also ich habe sicherlich, es gibt kein Faible, ich habe nicht das eine oder andere, aber ich finde, beide können sehr viel voneinander lernen. Und deswegen diese zwei Herzen, weil ich irgendwie mit einem Bein im Corporate, mit einem Bein in so einer Startup-Welt stehe und auch denke, das ist gut so und ich mag das, weil beides befruchtet sich.
Ja, und dann bist du irgendwann von Snacks, Schokolade, Kekse und Co. hin zu, ja, Haushaltswaren, sag ich mal so, ne, Hygieneartikeln.
Genau.
Einfach für dich, dass du gesagt hast, ich möchte nochmal was Neues sehen, oder wurdest du klassisch abgeworben und hast und da wurde dir dann aufgezeigt, dass du vielleicht noch mehr Möglichkeiten hast, eigene Ideen einzubringen?
Am Ende war es genau das, was du gesagt hast, aber noch ein dritter Punkt. Also ich habe immer mehr gemerkt, dass ich Richtung dieses Geschäftsmodell Innovation, Venturing immer mehr mich hingezogen gefühlt habe, weil ich einfach der Überzeugung war, dass es eine Chance für ein Unternehmen ist, ein Konzern, Dinge neu zu denken. Aber zum anderen war es auch so, dass ich immer gerne im Bereich Snacks gearbeitet habe und man da auch viel machen kann. Man kann Menschen über gesündere Snacks, ja, über neue Formate auch das Leben viel glücklicher machen. Aber als ich dann mit meiner jetzigen Firma gesprochen habe und gemerkt habe, mit welchen Themenbereichen praktisch da sich die Kunden beschäftigen müssen, habe ich gemerkt, dass da teilweise eine etwas größere Tiefe drin steckt. Also beispielsweise...
Mehr Problem vielleicht,
ja,
oder?
Ja, genau, mehr Problem. Du sagst es. Also das heißt, nehmen wir mal an das Thema Darmhygiene. Ja? Also man kann jetzt so sagen, okay, eine Frau geht jeden Monat durch den Menstruationszyklus und braucht dann Darmbinden, um einfach entsprechend dann auch das Menstruationsblut aufzufangen. Klingt sehr banal, ja, und so eine Necessity. Aber wenn du dich mal beschäftigst, was eine Frau eigentlich noch für Erlebnisse über den Menstruationszyklus hat, ja, entsprechend dann ist das Thema Menstruationsbeschwerden. Ja, entsprechend da ist das Thema die Folge davon, dass man teilweise den Alltag nicht so überstehen kann oder so frei überstehen kann, wenn man unter Menstruationsbeschwerden leidet. Ne? Dann kannst du dich deinen Verpflichtungen nicht nachkommen, nicht zur Arbeit gehen.
Was ja auch vielfach unterschätzt wird.
Absolut. Also 9 von 10 Frauen haben Menstruationsbeschwerden und auch zu einem höheren Grad eben, ja, entsprechend. Aber es gibt dann auch da das Problem, aber die Lösung ist oft, oder wenn sie dann zu einem Arzt gehen damit, sollten sie es dann machen, sagen, okay, nimm die Pille, um dann dein Hormonhaushalt ein bisschen einzubilden, oder nimm Schmerzmittel oder nimm eine Wärmflasche und legst sie auf den Bauch, wenn du mal zu uns kämpfen hast. Und das ist nicht zufriedenstellend. Ne? Und da haben wir gemerkt, dass einfach ein Beispiel, ja, von vielen, man auch vielleicht auf andere Art und Weise Frauen auch helfen kann, so diese Beschwerden zu lindern, die Symptome, und einfach ein erfüllteres und einfaches Leben zu haben. Ne? Und das war diese Tiefe, die mich gereizt hat. Also das heißt, auch den Impact, den man auch, wenn man Lösungen bereithält, in positiver Art und Weise in den Leben unserer schon bestehenden Konsumenten machen kann. Und nur das Thema noch zu Ende zu bringen, ich habe gerade über den Lebenszyklus einer Frau gesprochen. Es ist nicht nur auf den Monat bezogen, sondern auch eine Frau geht tendenziell durch mehrere Lebenszyklen, die sie für neue Herausforderungen stellt, als es Männer tun. Also das heißt, wenn du als Frau in die Pubertät kommt, den Wechsel, ne, entsprechend zur Frau zu werden, erste Menstruation, dann das Thema entsprechend Kinder bekommen zu wollen, was auch nicht immer einfach ist für viele Menschen, erstmal schwanger zu werden, dann das Thema Schwangerschaft, ne, dann das Thema Geburt und auch die Zeit nach der Geburt, das Thema Menopause. Das sind alles so Punkte, wo es noch viel zu tun gibt, um einfach Frauen zu helfen, eben entsprechend in die neuen Phasen zu übergehen, aber auch diese Phasen entsprechend leichter zu durchleben.
Ja, also hört sich erstmal ganz objektiv betrachtet auf jeden Fall deutlich tiefgehender an als Snacks und sehr nachvollziehbar an der Stelle. Du hattest am Anfang schon ein bisschen drüber gesprochen, wie bei euch so ein Prozess aussieht von diesem, okay, lass uns mal eine Idee finden überhaupt. Ja, vielleicht hat jemand auch eine, weil ein Problem auftritt, wenn man sagt, da müssen wir reingehen. Da hast du schon so ein bisschen erzählt, ne, dass das dann entsprechend über viele Interviews geht, viele Befragungen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen drauf eingehen, auf diesen Startup-Prozess. Du hast ja viele Erfahrungswerte. Was ist vielleicht super wichtig am Anfang, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich habe auch eine Idee oder ich würde auch gerne irgendwie was starten. Was meinst du, ist gerade am Anfang total wichtig oder auch eine Metrik, die total unterschätzt wird?
Ja,
weil du hast gesagt, gerade so dieses Feedback-Thema ist super wichtig. Und ich erinnere mich an Phasen bei mir, wo ich das total unterschätzt habe. Also man ist dann so, du hast dann irgendwie deine Idee und auch so dein Ego sagt dir, hey, das ist super und mach das. Dann setzt du es um und investierst vielleicht sogar eine Menge Geld, bringst es auf den Markt und merkst dann irgendwie, na, hättest du mal vorher gefragt, welche Farbe die richtige ist, der Schnitt, was auch immer.
Ja.
Vielleicht hast du da so ein bisschen was aus deiner Erfahrung.
Du gibst die Antwort ja schon ein bisschen vor. Aus Erfahrung merke ich so, was deine eigenen Erfahrungen sind, aber genau in die Richtung. Also ich glaube, was jeder machen sollte entsprechend, ob es jetzt Corporate oder Startup ist entsprechend, ist einfach frühzeitig sich zu fragen, das, was man selber als Hypothese aufgestellt hat, vom Problem ist, das frühzeitig zu validieren. Das hört sich mal einfach und banal an, ja, sollte man machen, aber oft fällt es genau hinten runter, weil man sich oft in Dinge dann irgendwie doch verliebt, ja. Oh, die Idee ist super, ja, die muss funktionieren, ja, und dann blindlings irgendwas reinläuft. Am Ende erst, wenn man es ausgerollt hat, wenn man viel Man-Woman-Power hinterher gesteckt hat, viel Geld, dann merkt, oh, doch, kommt vielleicht doch nicht so an. Und da gibt es mit diesen, ja, Methodiken wie Lean Startup, ja, also wirklich Frameworks, die einem früh genug helfen, auf schnelle und, sag mal, kostengünstige Art und Weise rauszufinden, ob was wirklich im Konsumenten ankommt oder nicht. Und genau diese Verprobung ist das, was jeder machen sollte. Weil ich hatte eben gesagt, du als Gründer hast irgendwann auch mal angefangen, genau gesagt, du hast eine Idee gehabt, aber die kam erst mal von dir, ne? So, du hast selber gemerkt. Und man kann losrennen, aber man sollte spätestens ab dem Zeitpunkt alles, was man macht, sofort an den Konsumenten testen.
Ja.
Und das dann auch zu validieren, Hypothesen aufzustellen, sagen, ist das denn wirklich wahr, bevor ich mich da tiefer reinfranse? Und ja, man sagt auch, kill your darlings, ne? Oder kill your babies. Einfach zu sagen, ja, ich kann auch loslassen, ich kann das Ding auch an Akte stecken, wenn ich Akte legen, wenn ich gemerkt habe über diese Verprobung, dass da kein Potenzial dahinter steckt, dass es nicht ankommt. Und ich glaube, dass diese Disziplin zu haben, wieder innezuhalten, wieder mit Konsumenten zu sprechen oder einfach, geht da so viel über AB-Landing-Pages, ne? Über verschiedene Ad-Formats oder sagen wir mal, Messages, Hooks, die man da verwendet, einfach im Kleinen raus für ein paar Euro, ob was funktioniert oder nicht, ob was hängen bleibt, ob Leute konvertieren. Und das ist, glaube ich, sowas, was man immer wieder sich wieder in Erinnerung rufen sollte.
Und vielleicht, achso.
Nee, aber wollte sagen, das hört sich alles so abstrakt an, aber da gibt es auch mittlerweile schöne, ich sage mal, wirklich Experimente, die oder Experiment-Sets, die einem auch zeigen, wie man sowas einfach machen kann. Ne? Also das heißt, an welchem Punkt man gerade ist, mit welchen Experimenten man wirklich dann, welchen KPIs dahinter, man sich für diese Fragen beantworten kann. So, da ist viel passiert auch in diesem Bereich, um einfach auch die Tools an die Hand zu geben, das zu tun.
Ja, also es geht auf jeden Fall weit weg von diesem erzähl bloß niemanden davon, von deiner Idee, ja, weil es könnte ja jemand die Idee klauen.
Ja, ja.
Das ist halt nicht der Fall, weil die wenigsten hören deine Idee und sagen, super, das ist jetzt mein Fokus.
Ja.
So wie es ja für dich dann in dem Moment ist. Und spricht eigentlich auch dafür, mir hat letztens jemand im Podcast gesagt, der Herr Hoffmann, der sagte, am besten startest du deine erste Idee oder dein erstes Business ohne Geld.
Mhm.
Also möglichst ohne Kapital, weil du halt super schnell, du bist darauf angewiesen, irgendwie effizient zu arbeiten. Und du bist natürlich auch viel eher gewillt, etwas zu überwerfen,
ne,
weil du da noch nicht was für eine Summe auch immer reingesteckt hast.
Absolut, das diszipliniert dich dazu, ne, zu sagen, ich muss den Euro zweimal umdrehen, um genau zu wissen, wenn ich jetzt hier reinstecke und eine Skalierung bringe, dann bin ich auch sicher kannst du nie sein, aber bin ich mir, habe ich, sag mal, Anhaltspunkte, dass es wirklich funktioniert. Ne? Und da gibt's da, gibt's verschiedene Herangehensweise, jeder muss für sich selber gucken, was das Richtige ist, also ob einem B2C, Business to Consumer oder B2B, Business to Business Background, sind die Methoden der Experimente auch anders, aber am Ende haben sie alle das gleiche Ziel, am Kunden frühzeitig zu lernen und selbst wenn es Absichtserklärungen sind. Also es gibt schon so Tools, die arbeiten wie viele sogenannte Fake-Door-Tests oder Landing-Pages. Ne? Also wenn wir eine Idee haben und haben die dann über Interviews mal so konzeptioniert und gezeigt und merken, na, da steckt was drin, ne? Dann launchen wir das Business vielleicht gar nicht direkt, sondern machen einfach nur eine Landing-Page, wo wir erstmal salopp gesagt so das anbieten, was es noch gar nicht gibt. Ja, entsprechend. Aber dann auch Kunden gucken, ob die über Ads auf die Webseite kommen, ob sie sich durch diese Webseite klicken, was aussieht wie ein Shop. Ob sie was in Basket legen würden, also mit einer Kaufabsicht.
Ne? Mhm.
Und wenn sie das machen, am Ende können sie es nicht kaufen, ne? Und dann klären wir auch auf. Entsprechend, dann hat man schon mal, ohne das große Rad zu drehen, schon mal eine gewisse Grundgewissheit, würden Leute das zu einem Preis, den ich da nenne, in den Warenkorb legen. Ne? Genau, entsprechend. Und da gibt es, wie gesagt, viele, viele Tools da draußen, um genau diese Vorabvalidierung zu machen.
Und Social Media ist ja auch einfach eine Waffe, wenn du. Also du hast ja heutzutage die Möglichkeit, du musst jetzt nicht jeden Einzelnen ansprechen, kannst eben auch was posten und selbst wenn es jetzt erstmal nur der Freundesbekanntenkreis ist, wie auch immer,
genau.
Dann sehen das irgendwie, ja, 200, 300 Leute und du kriegst von denen im Idealfall ein Feedback.
Genau.
Also ich habe es jetzt zuletzt auch mal gemacht bei einer Mütze. So, ich habe einfach geschaut, okay, welches Motiv kommt am besten an und danach, das Motiv ist es, okay, welche Farbe kommt am besten an und dann weißt du, alles klar. Ich selber hätte vielleicht was anderes genommen, aber das lasse ich jetzt komplett weg, weil 70-75% der Leute das andere gut finden. Das ist, glaube ich, echt eine Waffe dann
absolut
auch.
Absolut. Ja, da gibt es, genau wie du sagst, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Und am, am saubersten immer das, wo man praktisch ein Szenario hat, was, ich sage mal, was dem am weitesten entspricht, was du später launchen würdest. Ja, also zum Beispiel so eine Landingpage oder Fake-Door-Test, ist bei einem Konsument, der drauf geht, erstmal, sieht er erstmal so aus, ob es dann wirklich ein Shop wäre. Das heißt, er verhält sich so auf diesem Shop, also Pseudo-Shop, ja, wie er es normalerweise machen würde. Und das ist die sauberste Art zu testen, weil am Ende ist es so, dass du beobachtest, wie sich der Konsument verhält auf einem vermeintlich echten Shop. Und es gibt natürlich andere Methoden, wo du befragst. Aber sobald du befragst, ja, entsprechend, dann hast du immer so diesen Social Bias drin. Ne? Dann sagen Leute vielleicht was anderes, als sie machen würde.
Das stimmt. Also du hast nicht diese Situation, dass jemand jetzt gerade sagt, okay, ich gebe dafür auch Geld aus.
Genau. Und ich nehme an, was ich hier sehe, ist so, als ob es echt wäre. Ja, entsprechend. Und sobald du da hinkommst, mit Experimenten sowas zu machen, dann umso valider sind die Ergebnisse daraus. Ne? Das ist genau, was du sagst, würde ich auch immer wieder machen. Das sind zuerst Anhaltspunkte. Ask your friends und sowas. Aber da ist immer vielleicht so einen kleinen Bias drin.
Total, ja.
Freunde würden vielleicht nicht so kritisch sein gegenüber, so wie es jemand wäre, der es wirklich nach den geteilten Fakten beurteilt.
Ja.
Aber das ist eine Kette. Also genauso wie du sagst, erstmal anfangen, Freunde zu fragen, Bekannte auf der Straße oder da anzuquatschen und sowas, ne, mit ein paar Prototypen und so, genau ist der richtige Weg. Aber immer weiter in so ein Real-Life-Szenario zu kommen. Und wir haben beispielsweise auch dann am Ende solche kleinen Online-Shops gelauncht, wo wirklich Produkte geschippt haben. Aber oft war es dann so, dass wir gar nicht unser finales Produkt hatten, ja, sondern wir haben dann da ein Produkt verkauft, auch geschippt, was vielleicht dem, was wir wirklich am Ende vorhatten, sehr ähnlich war, ja, entsprechend geschippt haben und dann den Kunden gesagt haben, hey, das finale Produkt ist noch nicht fertig, schickt es jederzeit zurück, ja, entsprechend, dass wir vergüten natürlich euch auch gerne, aber dann hat man schon mal die Möglichkeit gehabt, sehr nah ranzukommen an das finale Ergebnis, hat dann auch die Kaufraten, man hat dessen bemessen können, ne, so, und
klar, und du merkst natürlich, wie viele senden es dann zurück. Also wie wichtig ist diese
ganz
Fertigstellung
genau.
Überhaupt noch? Wenn jetzt 10 von 10 das behalten.
Da weißt du schon, alleine ist es noch nicht das optimale Produkt, aber allein, dass das suboptimale Produkt da war, zeigt ja auch schon, genau wie du sagst, wiederum, dass ein starker Bedarf da war. Ne? Also genau das. Und genau wie wir gerade besprechen, mit diesem Mindset reinzugehen, möglichst früh im Markt was zu vertesten, an den Kunden selber zu lernen, in Real-Life-Learning, nennt man das IRL, auch reinzugehen, umso mehr valider sind die Ergebnisse für dich selber.
Ja. Wir haben im Vorfeld, relativ viel über KI gesprochen und das ist ja nun mal jetzt auch ein Thema, was auch die Startup-Welt gerade verändert.
Ja.
Wie siehst du das? Wo siehst du vielleicht Möglichkeiten der Veränderung, Potenziale? Ne, wir haben darüber gesprochen, es ist mittlerweile super einfach, eine Landingpage aufzusetzen. Es kann innerhalb von Minuten passieren, wenn man sich einmal reingedacht hat.
Ja.
Ja, das ist wahrscheinlich jetzt auch irgendwie bei dir im Alltag ein super präsentes Thema, oder?
Absolut. Also das ist genauso, zu dem Punkt zurückzukommen, wie du eben gesagt hattest, erstmal möchte am Anfang, wenn man als Gründer mit ein paar Euro in der Tasche loslegt, natürlich die Risiken minimieren, beziehungsweise die Ausgaben minimieren, bis man weiß, dass das wirklich funktioniert, was hängen bleibt. Und ja, ich meine, das ist allen klar, mit solchen Tools, Vibe-Coding und so, kann man natürlich Sachen, die früher viel Zeit und Geld gekostet haben, eben solche Dinge in Minuten machen, ne? Und auch schon zu einer Qualität, die für solche Tests durchaus ausreichend ist. Ne? Und auch Content Creation, ne? Wir hatten auch darüber gesprochen, eben Image Creation, da kannst du wirklich, also eigentlich hast du jetzt alle Tools an der Hand als Solo-Unternehmer oder mit wenig Geld, genau diese Dinge zu machen, die wir eben gesagt haben. Früher war es immer so, oh, brauche ich vielleicht einen Texter oder brauche ich jemanden, der mir die Website baut, ja. Und es dauert lange, bis ich in Webflow sowas zusammenbaste. Jetzt kannst du das innerhalb von Stunden machen, ne, und sowas. Insofern hast du noch mehr Tools an der Hand, dieses iterative Lernen, dieses Rausgehen, was testen, wieder zurückgehen, optimieren, viel schneller, effizienter, mit weniger Geld zu machen, um schneller zum Ziel zu kommen, zu wissen, steckt wohl Potenzial drin, ja oder nein.
Ja, also alle, die zuhören und eine Idee haben, es gibt keine Ausreden.
Absolut nicht.
Naja, zumindest wenn man es irgendwie online darstellen kann,
ja,
dann sollte man es einfach angehen, vielleicht eben auch den ein oder anderen Tipp von dir beherzigen, einfach schauen, schnell Feedback zu kriegen, möglichst unabhängiges Feedback.
Absolut, genau.
Nachdem man so Freunde, Familie im ersten Step vielleicht befragt hat.
Ja.
Und sich halt davon freimachen, dass man irgendwie diese Idee geheim halten sollte.
Genau, es ist immer so der, klar, wenn man irgendwas hat, was jetzt, also man patentiert lassen möchte und man wirklich sagt, hey, das ist wichtig, dass ich erstmal meine Hausaufgaben da mache, bevor ich es in die weite Welt trage, dann sollte man das tun. Aber genau wie du sagst, über Gespräche selber und über den Dialog mit Endkonsumenten, mit Gleichgesinnten, mit anderen Leuten, die sich da auskennen, das ist eigentlich die größte Lernkurve, die man machen kann, um das eigene Risiko zu minimieren. Und wenn man auf eine Idee geht, auch wirklich, eine Gewissheit hat man, wie gesagt, nie, aber große Grund-Confidence zu haben, dass man eben das, was man starten möchte, auch Hand und Fuß hat und dass es lohnt, da die Zeit und das Geld reinzustecken, was man hat.
Ja, auf jeden Fall. Kai, wir sind schon am Ende der Folge. Ich glaube, wir könnten noch viel länger sprechen. Und wir haben ja auch im Vorfeld, saßen wir hier schon ein bisschen länger und ich durfte auch einiges hier mitnehmen und von dir lernen. Du bist ja auch Startup-Mentor. Das heißt, wer jetzt vielleicht, wenn jetzt hier irgendwelche Gründerinnen und Gründer zuhören und sagen, das, den finde ich interessant, mit dem würde ich mich gerne mal austauschen, dann können die, glaube ich, jederzeit auf dich zukommen. Ja, ja. Und ja, ich bedanke mich für deine Zeit.
Gerne, Spaß gemacht.
Guter Input und ich glaube, oder ich hoffe, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir zusammensitzen.
Das hoffe ich auch. Danke, Melvin.
Bis dann, ciao.
Ciao.
Das war Norme Gets You Nowhere, ein Projekt von Born Originals und Melvin Lamberti, produziert von O13 und Malz Lamberti. Alle weiteren Infos findest du in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast gern.